Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Du. Schönen guten Abend, willkommen zurück am Mittwoch mit dem Kultduell Josef Czap. Hallo.
Hallo.
Und Peter Westenthaler, schönen guten Abend. Es gibt ein Thema, das seit Tagen die Medien dominiert, letzte Woche auch großes Thema im Untersuchungsausschuss war. Das ist die Spionageaffäre rund um Egisto Roth und die Frage, welche Parteien da wie verstrickt sind. Und da ist jetzt insbesondere auch die FPÖ in der Ziehung mit den Chats von Hans-Jörg Jennewein. Sie sehen das nicht so. Sie sind der Meinung, ja, prinzipiell haben wir letzte Woche diskutiert, das ist eigentlich ein ÖVP-Skandal. Aber ist das, was jetzt in den Jennewein-Chats bekannt wird, nicht dennoch unangenehm für die FPÖ und Herbert Kickl?
Also ich sehe bis jetzt keine, überhaupt nicht eine irgendwelche belastende Chat einmal für den Herbert Kickl persönlich. Das muss man mal trennen, weil das Ziel der Angriffe, der Unterstellungen, der Diffamierungen der ÖVP ist Herbert Kickl logisch, weil er die Nummer 1 in den Umfragen derzeit ist. Deswegen glaubt die ÖVP, dass sie für ihren Skandal verantwortlich, nämlich für 24 Jahre acht Innenminister der ÖVP, das jetzt dem Herrn Kickl umhängen kann. Und das geht halt bei der ÖVP, wie fast alles, was sie derzeit angreifen, nach hinten los. Sie werden damit nicht realisieren. Die Menschen haben ein bisschen ein Backflash auf Silberstein-Zeiten. Da hat es früher einen gegeben, der hat das professionell eine Diffamierungskampagne durchgeführt. So ähnlich ist es, macht es jetzt die ÖVP. Der Herbert Kickl hat heute im Parlament so schön zitiert in seiner sehr offensiven Rede, die ÖVP hat das 9. Gebot vergessen, du sollst nicht lügen. Denn im Moment wird ja gelogen, dass sich die Balken bieben. Warum wird gelogen? Weil man eben versucht, hier dem Herbert Kickl eins ans Zeug zu flicken, obwohl der gerade einmal 17 Monate Innenminister war und in Wahrheit mit dem Saustall, und es war ein Saustall, BVD, also diesen Geheimdienst dort, aufgeräumt hat. Also er hat dort ja nicht nur keinen Stein auf den anderen gelassen, sondern er wollte das einfach neu aufbauen, weil damals klar war, was dort passiert, ist staatszersetzend und staatsgefährdend. Übrigens, alle Personen, die im jetzigen Spiel sind, alle, ob das ein Herr Masalek ist, ein Herr Weiß ist, ein Herr Egisto Ott ist und alle, die da noch dranhängen, sind alle rekrutiert von der Österreichischen Volkspartei, sind alle im Naheverhältnis im Spinnernetz der Österreichischen Volkspartei. Das muss man einmal sagen. Der Herr Egisto Ott wurde von der ÖVP ins Innenministerium, in dem Fall in diesen Staatsschutz geholt und gehätschelt und getätschelt. Ich habe da übrigens was mitgenommen, weil es gibt ja noch einen zweiten Vorwurf, der da immer von der ÖVP ins Treffen geführt wird. Das ist diese wunderbare Russlandnähe. Da wird immer gesagt, wow, die FPÖ, das sind die Russland, das ist die Russlandpartei, die Partei Putins. Also schauen wir uns einmal an, was wir da Schönes haben. Ja, ein Foto, das zeige ich jetzt her, vielleicht kann man das ein bisschen größer zeigen. Es schaut so, dass es nicht spiegelt, so, da ist er schon. Da sieht man 2018, wer ist denn das, neben dem Herrn Putin, Empfang. Das ist die gute Frau Edstadler, also das ist die uns die Impfpflicht eigentlich aufdrucken wollte. Und wisst ihr, wie lustig, die hat sogar die russischen Nationalfarben an, zumindest am Obergewand, beim Untergewand ist es nicht überliefert, ob sie da eine russische Nationalform trägt. Das war im Jahr 2018 und wisst ihr, was damals war? Die Frau Edstadler war damals Staatssekretärin im Innenministerium. So, wenn jetzt der Herr Kickl so ein Putin-Freund war, warum ist dann nicht der Herr Kickl zum Empfang des Herrn Putin gegangen? Wisst ihr warum? Weil es ihm wurscht war, weil ihm der Putin schon damals wurscht war. Und deswegen hat sich die Frau Edstadler in die erste Reihe gedrängt, hat sich wunderbar gekleidet in Rot-Blau, da sind Putin gefreut, also wahrscheinlich hat sie ein paar Mal zuzwinkert. Ja, das ist halt die Frau Edstadler, ÖVP, Nähe zum Putin. Und das zweite Foto sollte man auch zeigen, damit das die Menschen sehen, noch einmal bitte Großaufnahme. Das ist in Moskau. Schau, wie die lieb lachen, die zwei. Der Herr Nationalratspräsident Sobotka hat dort getroffen den derzeit europaweit meistgesuchtesten angeblichen Spion Masalek, damit es nicht so spiegelt. Der sitzt da neben ihm. Das ist es nicht putzig, wie die lachen. Angeblich erhalten sogar Handel unterm Tisch, aber das ist auch nicht überliefert. Ja? Also das ist die ÖVP. Beste Connections zu Spionen und ÖVP und will das jetzt der Freiheitlichen Partei anhängen. Und jetzt noch was zu dieser Russland-Connection, weil es wichtig ist. Der erste Beweis, Kickl war nicht beim Putin-Empfang, ÖVP Edstadler hat ihn empfangen. Der zweite Punkt, der Herbert Kickl hat in seiner Reformarbeit, wie er dieses BVD, diesen Saustall aufgeräumt hat, wo da sie die schwarzen Spione gegenseitig bekriegt haben, hat er zu Hilfe genommen den deutschen Nachrichtendienst, den BND, hat dort einen Experten extra engagiert, den Herrn Fritsche, europaweit bekannter und anerkannter Experte im BND. Und wisst ihr, was der und das BND ist? besonders bekannt für seine russlandkritische Seite. Das sind die totalen Gegner Russlands. Und die hat Herbert Kickl engagiert zur Reform des BVD. Zweiter Beweis. Dritter Beweis, diese berühmte Hochzeit der Frau Kneißl. In der Südsteiermark, Luftlinie 500 Meter von mir, von meinem Wohnsitz in der Südsteiermark. Ich war nicht dort, aber ich habe gesehen, wie die Flieger und die Hubschrauber und die ich hätte einen Sprung umgehen können, war nicht dort. Wer war nicht bei dieser Hochzeit? Herbert Kickl. Also wenn der Herbert Kickl so ein Putin-Freund ist, warum war er nicht bei der Hochzeit? Und ist auch, weil er nicht interessiert, das war für den Kickl kein Thema. Es war die Frau Kneißl dort, übrigens jene Frau Kneißl, die dann, als die Regierung in die Brüche gegangen ist, von der ÖVP, vom Herrn Kurz und Co. weiter engagiert worden ist in der Regierung. Der ist nicht zur FPÖ gegangen, als diese Regierung zu Bruch gegangen ist, sondern die ÖVP. Die war auf dem Ticket der ÖVP, weil sie es jetzt vergessen haben. Das gehört auch einmal dazu gesagt. Also das sind alles so Dinge, wo man sieht, wie sinnlos und wie eigentlich wahnsinnig diese Geschichte ist. Dann kommt noch dazu, im Jahr 2018 ist im Verteidigungsministerium schon ein Spion verhaftet worden. Da hat es gegeben einen Spion, weiß nicht, der ist dann in U-Haft gekommen und verurteilt, ich glaube, der sitzt sogar bis heute noch, ist ein Spion aufgeflogen im Verteidigungsministerium, und zwar ein Russland-Spion. Und wisst ihr, wer den auflängert lassen? Das vom Kickl geführte Innenministerium hat den damals auf, weil das Verteidigungsministerium natürlich von der Proforma her das Innenministerium engagiert hat, das zu ermitteln. Das Innenministerium unter Führung von Herbert Kickl hat diesen russischen Spion im Bundesverteidigungsministerium auffliegen lassen, ihm angezeigt, es wurde der Prozess gemacht, er ist verurteilt worden. So, und jetzt soll sich noch einer hinstellen und soll da eine Russlandnähe, das heißt, es ist eine glatte Lüge, was die ÖVP hier verbreitet, ist eine glatte Lüge, ist eine Kampagne, gemeinsam mit den Systemparteien, die vier Systemparteien, gegen den Herausforderer Herbert Kickl. Seine reine Kampagne, und jetzt komme ich zum Schluss, warum? Weil die ÖVP derzeit bei 20% herumgurkt. Das würde bedeuten, jeder zweite ÖVP-Mandatar muss gehen, wird nicht mehr gewählt. Regierungsverlust, der Nationalratspräsident ist weg, Machtverlust. Und deswegen beginnt derzeit, gerade aktuell, wo wir hier sitzen, der Streit innerhalb der ÖVP, die ÖVP zerreißt derzeit in alle Einzelteile. Streit im ÖVP-Parlamentsclub, ist bereits überliefert mit einem Originalinterview. Streit in den Ländern, weil gerade die Listen erstellt werden und weil dort die Halberten nicht mehr drankommen. Streit in der Regierungsmannschaft, wer darf überhaupt noch regieren? Die ÖVP zerreißt derzeit in alle Einzelteile und zum Drüberstreien, und da kommen wir im zweiten Teil noch dazu, formiert sich gerade eine Abspaltung, eine neue Partei, eine ÖVP 2.0, die bei der Nationalratswahl antreten wird, die jetzt nur abwartet, bis der Nehammer den Bach runtergeht bei der EU-Wahl. Und dann gibt es eine weitere zweite ÖVP, wie das schon in Innsbruck der Fall war. Und dann wird die ÖVP wahrscheinlich nicht nur jeden zweiten Mandatar verlieren, sondern möglicherweise auch unter 10% fallen. Und das ist der ganze Saft, in dem derzeit die ÖVP schwimmt. Und dann kommt sie mit ihren unsympathischsten Mandataren, den Herrn Stocker, den Herrn Hanger und wie sie alle heißen, inklusive des gescheiterten Innenministers, und versucht da eine Kampagne hochzuziehen, ohne Substrat, ohne Inhalt gegen die Freiheitlichen und gegen den Herbert Kickl. Das wird sowas von hinten, nach hinten losgehen. Die ÖVP ist am Weg in die Bedeutungslosigkeit und wird mit dieser Kampagne scheitern.
Bevor Sie die ganze Redezeit haben.
Naja, das muss man einmal klarstellen.
Josef Czapp, Herr Czapp, sehen Sie das auch so wie der Peter Westenthaler oder wie beurteilen Sie diese ganze Spionageaffäre, die da in den letzten Tagen die Medien dominiert hat? Ist es ein ÖVP-Skandal, wie der Peter Westenthaler sagt? Ist es ein FPÖ-Skandal, wie die ÖVP sagt? Ist es generell ein Skandal, der alle Parteien betrifft?
Also rein historisch betrachtet gibt es einmal zwei Dinge. Die Russlandnähe der FPÖ rührt aus der Zeit, als Strache und Co., die damalige FPÖ-Führung am Roten Platz in Moskau, am Dummkopf, die Selfies gemacht hat und halt in Kontakt getreten ist mit der Partei des Putin. So, das haben wir immer kritisiert. Ich habe das nie verstanden, was die dort verloren haben. Vor allem, was das bringen hätte sollen, aber es ist denen ihr Kaffee. Gut, Strache ist nicht mehr in der FPÖ, jammert, dass es da keine Versöhnung gibt, die ich kürzlich gelesen habe. Das ist einmal die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, es ist Wien und Österreich, vielleicht ist es nicht einmal Wien, vielleicht ist es sogar außerhalb von Wien, eine Art, die sollen eine Geheimdienstbörse einrichten. Denn anscheinend ist es ein beliebter Ort verschiedenster Geheimdienste. Das sage ich nicht, weil ich jetzt da gerade nicht nur über den russischen Geheimdienst reden will, sondern weil sogar jetzt kürzlich in einer Stellungnahme, einer offiziellen gesagt wurde, es kann auch sein, dass andere Geheimdienste ein Interesse haben, sich auszutauschen mit anderen Geheimdiensten in Österreich. Wir glauben ja alle, es kommen die ganzen Geheimdienste der Welt kommen nach Österreich, weil Österreich das wichtigste Land der Welt ist, wo die größten und schönsten Geheimnisse gibt und wo man sozusagen, oder es ist ein Spionagetrainingscamp. Ich kann mir sagen, alle, wisst ihr was, ihr seid noch nicht richtig entwickelt, ihr müsst üben, geht nach Österreich, übt ihr da ein bisschen das Spionieren. Auch das ist möglich. Also welche anderen Geheimdienste gibt es sonst noch? Dass der russische Geheimdienst im Zuge des Ukraine-Krieges, des Überfalls Putins gegen die Ukraine, dass die da eine besondere Rolle spielen, möchte ich nicht einmal leugnen, dass das möglicherweise so ist. Aber was erfährt man in Österreich von Österreich? Ich möchte endlich einmal wissen, was sind die Staatsgeheimnisse Österreichs? Die interessieren mich. Wenn da ein ausländischer Geheimdienst sie organisiert irgendwelche Staatsgeheimnisse anderer Länder mit anderen Geheimdiensten, finde ich das auch nicht okay. Aber das ist ja dann kein österreichisches Staatsgeheimnis. Also mir geht es um Österreich einmal mehr. Und das, finde ich, ist etwas, das man in dem Zusammenhang einmal durchaus auch ansprechen soll. Was die ÖVP da aufführt, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Die waren 24 Jahre lang, haben die den Innenminister gestellt. Acht Innenminister. Das musst du dir mal vorstellen, das ist ja nicht nichts. Ja, das ist eine Drehtür, war ja das. Ein Innenminister geht, der andere kommt, der geht, der kommt. Also das ist die ÖVP. Und jetzt sagt die ÖVP an sich lauter geniale Innenminister. Die 24 Jahre waren ein Glück für Österreich. Doch dann kam das Böse, 17 Monate lang. Ja, gestaltetes Kickl. Das glaubt niemand. Ja, so dass der Kickl sozusagen kein Heiliger ist, das weiß ich auch. Ja, und dass der Kickl sozusagen mit allen Wassern gewaschen ist und dass man vieles an ihm kritisieren kann, da bin ich einer der Ersten, die das machen. Aber dass die ÖVP eine Art Geheimdienstweglegung macht und sagt, ja, vielleicht kenne ich, was ist denn das da, Geheimdienste? Gerade, dass ein paar von ihnen noch das Wort buchstabieren können, das geht nicht. Das lasse ich nicht durchgehen, weil das mag ich grundsätzlich nicht. Ja? Wer von uns will schon der Blöde sein? Na, niemand. Also das ist das, was denen aber anscheinend wurscht ist und wie die da in der Frage vorgehen. So, was der jene Wein ist, da weiß ich überhaupt nicht. Ich mit dem keinen Kontakt gehabt, der nicht beobachtet. Ganz dicht ist er sicher nicht. Ja? Und dass der irgendwie, aber das ist nicht mein Kaffee, das zu eruieren, rauszufinden, wenn es was gibt, was die Staatsanwaltschaft interessieren kann, dann soll sie sich interessieren, kann auch die WKStA sein, und dann gibt es dafür die Justiz und die Sache ist erledigt. Und dann fange ich an, mit ihm da herumzureden. Ich glaube, der ist ja nicht einmal mehr bei der FPÖ, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ganz dicht ist der auch nicht, wenn ich jetzt mal diese Formulierung finden darf, was ich so als Eindruck gewonnen habe. Und 2500 Chats, das würde mich auch interessieren, was da drinnen steht. Ja, also eine Kleinigkeit ist das nicht. Und dass man als Erinnerung aus dem Ausland ein T-Shirt mitnimmt, wo da irgendwie, ich glaube, das Hitlerbild um war oder irgendwie sowas in der Art. Also das ist ja nicht dicht. Ja, was soll denn das? Also wie gesagt, ich will einfach haben, ausschließlich die Frage klären, was ist der Inhalt dieser Spionage, das Österreich geschadet haben könnte und dann aber wirklich härteste Konsequenzen ziehen. Und ansonsten, wenn das nur eine Luftnummer ist, dann muss ich ehrlich sagen, ist schade um die Zeit.
Ich will nur dazu sagen, um das Bild abzurunden, ja, Russland-Kontakte hatten alle Parteien.
Ja, absolut.
Ja, nicht absolut. Nur nicht ja, der ja. Strache am Roten Platz. Da gibt es übrigens keine Fotos und keine Überlieferungen, wenn die dort wirklich getroffen haben. Ich glaube gar nicht, dass die dort irgendwem Wichtigen damals getroffen haben, als wird irgendein Sekretär gewesen sein.
Darf ich dir ein Bild kurz verbessern?
Ja, welches meinst du? Das von der Edstadler, das da. Ja, warte mal, das ist der Masalek und so. Das
ja.
Da meinst du.
Ja, genau. Wenn der Schal ein bisschen kürzer war oben, ja. Ja, dann ist das gewesen, glaube ich, das Quandl von der Freien Deutschen Jugend in der DDR.
Die kann also auch sein,
das, ja. Die FDP. Hat das gehabt. Ja. Wieso die ausgerechnet mit so einer...
Weil das die russischen Nationalfarben sind.
Auch.
Also blau und rot.
Ja, und die FDJ.
Wie gesagt, man weiß nicht, wie weit es geht, welche Bekleidung noch blau, aber ist ja wurscht. Das ja, ist ja wurscht. Aber noch einmal, also das ist, und das war in der Zeit, wie Kickl Innenminister war. Das darf man nie vergessen.
Natürlich.
Hat sich die Edstadler darum gerissen, ich möchte unbedingt den Herrn Putin kennenlernen, der Kickl hat gesagt, was machst du, mich interessiert der nicht. Wer würde das alles stimmen, was diese ÖVP von sich gibt? Dass der Kickl so ein Putin-Freund wäre. Warum war er dann bei keinem einzigen Anlass dabei, der Herbert Kickl? Weil es ihm wurscht war. Nochmal, da gibt es andere. Da gibt es die Frau Edtstadler, da gibt es die Legionen in der ÖVP an Ministern. Da gibt es SPÖ, Fischer, enger Freund von Putin. Van der Bellen hat sogar in meinem Buch ihn gelobt, wie super der Herr Putin ist. Hat von Herrn Putin die Familiengeschichte geschenkt bekommen, weil ja Van der Bellen die Familie 200 Jahre in Westrussland gelebt hat. Das ist alles kein Problem. Aber wenn man sie mit dem Teufel in Person, wie er heute genannt wird, schon nach, und dieses Foto ist entstanden nach dem Überfall auf die Krim, darf man auch nicht vergessen, bereits danach, das war alles schon am Tisch, und sie dann eine ÖVP-Staatssekretärin darum streitet, dass sie den Herrn Putin empfangen darf in den Nationalfarben, dann sagt das sehr viel aus. Dann muss die ÖVP sehr, sehr vorsichtig sein, weil der Herr Kickl hat den Herrn Putin nicht getroffen, der war da nirgends dabei. Und von Herrn Kickl gibt es nicht einen einzigen Beleg, nicht einmal einen Millimeter eines Beleges seiner angeblichen Russlandnähe. Es gibt keinen Chat vom Kickl, es gibt kein Treffen vom Kickl, es gibt nichts, sondern es gibt nur die Lügen und Diffamierungen der österreichischen Volkspartei, die übrigens als ein Ganzes in Österreich auch einzigartig, als Gesamtpartei derzeit als Beschuldigter vor der Staatsanwaltschaft steht. Da wird gegen die Gesamtpartei derzeit ermittelt, das muss man sich alles einmal vorstellen. Und diese ÖVP haut jetzt wie ein Ertrinkender um sich. Und jetzt kommt noch was dazu, was ich so fies finde, was da jetzt gerade passiert. Jetzt benutzt die ÖVP diese von ihr selbst angezettelte Diskussion, übrigens die jetzige ÖVP-Führung, nicht die ÖVP, man muss das trennen, weil dieses Quartett des Grauens, das da gerade regiert, Karner, Hanger, Sobotka und Nehammer, die gibt es eh nach der nächsten Wahl nicht mehr. Oder vielleicht schon vorher, wenn die ÖVP zur Besinnung kommt. Aber die benutzen das jetzt plötzlich, ich war ja extrem überrascht, um eine Überwachung der Messenger-Dienste einzusetzen. Was das heißt? Das heißt, von allen Österreicherinnen und Österreicher, die in WhatsApp-Gruppen sich unterhalten, die auf Signal sind, in Messenger-Diensten, egal wo, Telegram, wo auch immer, die will die ÖVP jetzt kontrollieren und überwachen. Na, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wie tief kann diese ÖVP eigentlich noch sinken, dass jetzt der Bevölkerung, jeden, du, dich und mir, jeden in der Bevölkerung nachspionieren will in Messenger-Diensten? Das muss man massiv bekämpfen und ablehnen. Das ist sozusagen der letzte Freiraum, den die Menschen eh noch haben. Erinnern wir uns in Corona, wie uns diese ÖVP, die damalige Führung unter Nehammer, eingesperrt hat, bestraft hat, die Backbanken überwacht hat, die Nylonsackern beim Einkaufen. Das ist eine Spionageaktivität damals gewesen, der ÖVP damals. Aber da nicht in Messenger-Diensten, wo sie quasi Familien miteinander austauschen, miteinander skypen, weil vielleicht gerade das Enkel auf Urlaub ist. Also es ist so letztklassig, was die ÖVP da jetzt wieder versucht, im Kielwasser dieser Debatte. Jetzt brauchen wir mehr Befugnisse für den Staatsschutz. Na, gar nichts brauchen wir. Wir brauchen einmal einen ordentlichen Staatsschutz, der funktioniert und der sich nicht gegenseitig ausspioniert zwischen den einzelnen Diensten, sondern der, wie es Herbert Kickl vorhatte, hat es nicht zu Ende bringen können, weil er mir der Kurz letztlich von der Regierung dann entfernt hat. Aber wenn der Kickl heute noch Minister war, kann ich da garantieren, wären die Staatsdienste ganz anders aufgestellt, würden sie funktionieren. Und dann wäre, sage ich da auch ganz offen, dann wäre dieser Terroranschlag von Wien mit 4 Toten, wo der Täter bekannt war, unter einem ÖVP-Innenminister, das wäre nicht passiert, weil dieser Täter, bevor er überhaupt noch zu seiner Tat in Wien geschritten ist, festgenommen worden wäre, wenn dieser Geheimdienst funktioniert hätte. Die haben das alle gewusst. Die haben gewusst, dass er in der Slowakei Waffen kauft. Sind vom slowakischen Geheimdienst gewarnt worden. Die haben sein Wegeprofil gehabt. Die haben alles gehabt. Die haben quasi gewusst am Silbertablett, dass dieser Terrorist zuschlagen wird. Ich glaube, die haben sogar gewusst, welchen Tag. Und sie haben ihn nicht daran gehindert. Das ist der schwerste Vorwurf, der da passieren kann, weil dabei sind tatsächlich Menschen ums Leben gekommen. Das ist ja alles eine Witzdiskussion im Vergleich zur Diskussion um das Scheitern der österreichischen Volkspartei, des Innenministeriums und ihres Geheimdienstes beim Terroranschlag von Wien.
Das ist eines der wichtigsten Themen bei der Europawahl, die Sicherheitsfrage, eines der wichtigsten Themen bei der Nationalratswahl, die Sicherheitsfrage und dann irgendwann in der Folge auch bei der Landtagswahl in Wien. Es geht um die Sicherheit Österreichs, ja, und mit der soll man nicht Schindluder treiben, mit der soll man nicht herumspülen. Und da finde ich, habe ich eigentlich mir von einer Partei, ja, die Sozialdemokraten haben früher den Innenminister gestellt, kann mich gut erinnern, der Löschnack zum Beispiel. Das waren wirklich respektierte Persönlichkeiten, die da wirklich geschaut haben.
Karl Schlögl.
Ja, Karl Schlögl, dass da wirklich Ordnung herrscht.
Absolut.
Ja. So, und der ÖVP, ist es, das war ja damals auch diese Auseinandersetzung, nachdem idiotischen Ibiza-Video, ja, wo der Strache dort diese Logorö gekriegt hat und diesen Unsinn von sich gegeben hat. Ja, und das, ja, ich verstehe, Rücktritt ist mir alles klar. Aber wenn der Strache zurücktritt, völlig richtig, verstehe ich auch, völlig klar. Ja. Aber dass dann bei der Gelegenheit die sagen, und jetzt gibt es uns auch gleich das Innenministerium, weil der niederösterreichische AAP will jetzt endlich wieder einen Einfluss auf das Innenministerium haben. Ich meine, das finde ich, das sagt ja eigentlich alles. Und jetzt kann man noch sagen, da gibt es dann einen Gewinn, einen Sicherheitsgewinn, wenn dann der Sobotka kommt oder wer auch immer dann die nächsten Innenminister sind. Aber wenn dann im Endeffekt der Sobotka das nur quasi einmal so zwischendurch und sich dann also verschüßt hat aufs Präsidium im Parlament und der Parlamentspräsident geworden ist, also was war dann? Welche Innenminister haben dann eigentlich mehr Sicherheit ermöglicht? Jetzt wird uns gerade eingeredet, sie haben jetzt eine Reform gemacht und das ist jetzt mehr Sicherheit. Dann werden wir sehen, was da mehr Sicherheit ist. In erster Linie habe ich den Eindruck, es sind aber auf alle Fälle mehr ÖAPler drinnen. Ja? Und mehr unsere ÖVP, das ist denn ihre Spezialität. Also irgendwo ein leeres Zimmer mit einem Amtssessel und einem Amtsschreibtisch ist und du sperrst das zu, kommt der ÖVPler oder der ÖAPler beim Fenster rein und besetzt es. Die haben Posten ist für sie ein Lebenselixier und sie glauben damit, das ist ihre eigentliche Bestimmung also dabei. Und ich muss sagen, dass das der Gipfel ist, wenn sie jetzt daherkommen und sagen, die WhatsApp und die Messenger-Dienste überwachen. Da hat der Andi Babler im Fernsehen was sehr Gutes gesagt. Der hat gesagt, jemand, der nicht einmal im eigenen Ministerium für Ordnung schaffen kann, wo sie die russischen Spione die Hand in die Klinken geben und da drum rennen, unkontrolliert. Die wollen dann ganz Österreich kontrollieren und die wollen sozusagen da einen Einblick gewinnen. Nein, das geht ja gar nicht. Ja. Also ich gehöre auch zu den
Ja, die wollen dann ausspionieren, die Urlaubsfotos da schicken, wo, deine Wege, welchen Urlaub du fährst, das kennst du mit diesen Daten.
Alles.
Das ist ja hochdramatisch und hochgefährlich. Ich weiß nicht, ob man sich der Dimension bewusst ist, was die Volkspartei da unter dem Innenminister kann. Richtig. Demokratie und Grundrechteabbau bedeutet das. Ja. Hineinschauen in die privatesten Apps, in die privatesten Chats von Zivilen, von Menschen, die gar nichts wollen, die harmlos sind, die einfach Urlaubsbilder schicken, Familien feiern, sie austauschen, via Skype mit Enkel reden, weil es auf Urlaub ist. Das würde die ÖVP sich anschauen, weil da könnten sie ja irgendwelche politischen, und das ist ja das, sagen wir uns ehrlich, worum geht's? Die ÖVP will flächendeckend mit der Überwachung der Messenger-Dienste, wo wir wissen, dass sie derzeit von einem großen Teil der Bevölkerung genutzt werden, ausspionieren, wie die politische Lage ist. Das ist doch die Wahrheit. Sie wollen wissen, ist der Nachbar von dem ein Schwarzer und wenn nicht, dann bekämpft man. Das ist die systematische politische Verfolgung von Bürgern, die ÖVP da vorhat. Das ist der eigentliche Skandal. Und nicht irgendwelche lustigen Chats zwischen Pseudospionen, die es gar nicht gibt, wo man nicht einmal wissen, was die ausspionieren wollen in dem Land. Und irgendwelche Russengeschichten, wo alle Parteien ihre Beziehungen hatten früher. Also das geht's gar nicht. Und der zweite Punkt ist, neben dieser Ausspironiererei der Bevölkerung, weil das wollen die Leute nicht. Was jetzt passiert, ist in Wahrheit nicht greifbar, weil es kein Substrat gibt, keinen Vorwurf gibt. Was ist wirklich ausspioniert worden? Kein Mensch weiß das. Es wird irgendwie philosophiert über irgendwelche Abfragen im Innenministerium, über irgendwelche Daten. Kein Mensch weiß, wen es betrifft.
Ja, es gibt schon einen konkreten Vorwurf, dass eine Mitarbeiterin des Innenministeriums Daten weitergegeben hat.
Welche? Na, weiß es nicht. Das ist alles so abstrus. Es wird die Behauptung in den Raum gestellt, das ist jetzt genauso ein gutes Beispiel. Es wird jetzt die Behauptung in den Raum gestellt, eine Mitarbeiterin des Innenministeriums hätte Daten verschickt. Und die sind über die Chats, ist das ja aufgekommen. Kein Mensch sagt dazu, was waren das für Daten? Wen betrifft das? Waren das vielleicht legitime Daten, weil man irgendjemanden verfolgt hat? Waren das Daten für die Staatssicherheit? Waren das Daten, wofür sich ein Mandatar im Parlament natürlich auch interessieren kann, dass er das politisch aufdeckt, was da für ein Skandal gerade passiert? Wir wissen es nicht, weil es offensichtlich nicht genannt wird, weil es vielleicht den Angreifern, in dem Fall der ÖVP, Schaden zufügen wird, weil sie bis jetzt ja alles in Luft auflöst. Jetzt hat sie erst heute, die Abbau hat heute erst bekannt gegeben, dass ein Teil Verfahren eingestellt worden ist, was das Außenministerium betrifft. Ist einfach eingestellt, sang- und klanglos eingestellt worden, weil kein Substrat dahinter war. Hinter dieser ganzen Angelegenheit steckt kein Substrat. Aber wo schon ein Substrat dahinter steckt, ist eine systematische Überwachung, Spionage und Ausforschung österreichischer harmloser Bürger, die in Messenger-Diensten unterwegs sind. Das muss man massiv bekämpfen.
Peter.
Und das Zweite, ein letzter Satz, was die ÖVP mit dieser ganzen Debatte bezweckt, ist natürlich in erster Linie den Herbert Kickl mit Lügen und Unterstellungen zu diffamieren, ihn zu schaden. Ich persönlich glaube nicht, dass das aufgeht, weil die Leute das, weil man das so riecht, das ist, man riecht, was da passiert. Das ist so offensichtlich. Und das Zweite, vielleicht sogar noch viel wichtiger ist, Sie wollen von Ihren Missständen in der aktuellen Politik ablenken. Sie wollen davon ablenken, dass Sie die Inflation nicht im Griff haben, dass die nach wie vor durchs Land galoppiert mit über 4,2%. Sie wollen davon ablenken, dass wir, wenn wir in manchen Stellen in Wien spazieren gehen, ein Messer im Rücken haben, dass wir 490.000 Asylanten in den letzten 9 Jahren dank ÖVP-Innenminister ins Land geholt haben, dass wir ein Riesen-Migrationsproblem haben, dass wir ein Riesenproblem überhaupt mit Sicherheit in dem Land haben. Davon wollen sie ablenken. Und das, da eignet sich irgendeine erfundene Geschichte mit lustigen Spionen, wo man nicht einmal noch weiß, waren die wirklich Spione? Weil man weiß es bis heute nicht. Es ist noch nicht einmal bekannt, ob das, was da herum diskutiert und philosophiert wird, überhaupt stimmt. Jeden Tag was Neues, am nächsten Tag ist das schon wieder widerlegt. Sehr diffus und mit so einer Skandalisierung aller Silberstein in schwarze Ausgabe wird die ÖVP nicht weit kommen.
Nur ein Zusatz habe ich noch bei dem Ganzen. In der ganzen Corona-Debatte haben wir eine ähnliche Debatte gehabt über den Abbau oder Gefährdung von Grundrechten, Demokratie, Einschränkung persönlicher Freiheit und so weiter und so fort. Und damals haben wir, wie schon, diesen Begriff Biedermeier-Gesellschaft da in die Diskussion eingebracht. Ein bisschen ist diese ÖVP immer noch verhaftet in dieser Tradition des Der Einzige, der wirklich gewusst hat, was in dem Land geschieht, war der Clemens Fürst Metternich, ja, der also damals im 19. Jahrhundert, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist ja auch nur bis 1848 gegangen, dann hat er müssen zurücktreten und gehen. Aber immerhin, ja, das ist diese Schnüffelphilosophie, dieses, ich muss wissen, was da generell da geschieht. Jetzt soll einmal wissen, was ist im Terrorbereich, was soll einmal wissen, was ist im Kriminalitätsbereich, wo ist die wirkliche Sicherheitsgefährdung. Aber wenn ich da flächendeckend alles überwache, dann ist das mehr als das. Dann hat es einen politischen Hintergrund, wo ich Einfluss nehmen will auf Mehrheitsbildungen, auf eine politische Meinungen und das. Und das ist ja sowas von abzulehnen, das kann ich gar nicht sagen. Wie.
Machen wir ganz kurze Werbepause. Ich würde sagen, wir bleiben aber bei diesem Thema und werden es gleich ein bisschen genereller diskutieren, nämlich wie schmutzig wird denn dieser Wahlkampf und sind das schon die ersten Schatten, die da geworfen werden und was droht uns da vielleicht jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten? Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Peter Westenthaler und Josef Tschapp sind zu Gast. Bleibt man noch bei dem, was wir im ersten Teil besprochen haben, Spionageaffäre, aber ich würde es gerne ein bisschen genereller diskutieren in diesem zweiten Teil, nämlich die Frage, wird es ein Schmutzkübel-Wahlkampf? Das ist ja das, was eigentlich derzeit von allen Parteien, wurscht in welcher Position man derzeit ist, dem jeweils anderen vorgeworfen wird. Was auffallend ist, ist, dass sich in den letzten Tagen oder Wochen, muss man eigentlich sagen, die SPÖ hier sehr zurückgehalten hat, nämlich in beide Richtungen, sowohl Richtung FPÖ als auch Richtung ÖVP. Ist das eine kluge Strategie, dass man sich da jetzt eher zurücklehnt und die anderen zwei streiten lässt? Oder wäre das jetzt nicht vielleicht sogar für die SPÖ die Chance, hier jetzt einmal in den Frontalangriff zu gehen gegenüber den anderen?
Die SPÖ hat jetzt auf alle Fälle mal einen Sitz, der ist sozusagen geprägt davon, dass man mit großem Interesse beobachten kann, wie gerade ein Dritter sich freuen kann, wenn zwei so intensiv miteinander einen Streit austragen. Ja, fußfrei nennt man das. Man sitzt fußfrei dort und schaut sich das an. Es gibt auch keinen Grund, dass man sich da einmischt, ja, weil das muss sowieso ausgestritten werden. Das würde sowieso nicht anders gehen. Und auf der Ebene, auf der dieser Streit stattfindet, bis hin, dass das 9. Gebot, du sollst nicht lügen, zitiert wird, also, auf Deutsch wird das jetzt ein bisschen katholischer, die ganze Auseinandersetzung, da muss ich schon sagen, wir sind die Einzige gesprochen, die ÖVP ein paar von ihnen noch verstehen und auch bald nicht mehr, aber immerhin, ja, vor allem die niederösterreichischen ÖVPler. Und das finde ich, ja, ich habe immer einen pragmatischen Zugang zu diesem Dirty Campaigning gehabt, weil ja immer den Herrn Silberstein zitiert hat. Der Silberstein war kein Guter nicht. ja, wie man so schön sagt. Und ich war immer der Meinung, wenn mich wer gefragt hat, was sagst du um Silberstein in der eigenen Partei, habe ich gesagt, das ist kein guter nicht. Und am besten, man hat mit dem nichts zu tun. Und der hat da faktisch keine Rolle mehr gespielt, weil kaum wollte er eine Rolle spielen, hat er schon, ist er schon bei der Justiz in Israel, glaube ich, gesessen.
Ja, aber also, gerne aber ein
bisschen. Ja, die haben Gespräche haben sie geführt, aber folgenlos. Ja. Und wenn man glaubt, man kann heutzutage mit so Dirty Campaigning wirklich Punkte holen, ich halte das für nicht richtig. Schau, der Wahlkampf des Werner Faymann damals war Arbeiten statt Streiten. Ja. Und wenn du Dirty Campaigning machst, wird das als Streit verstanden. Streit wollen die Leute schon gar nicht. Es geht um die Zukunft Österreichs, um die Sicherheit, es geht um die Teuerungsbekämpfung, es geht, dass man sich das Leben leisten kann, dass man Beschäftigung hat, dass die Bildung ist, dass meine Enkel einmal besser haben und alles das, um das geht es. Ja. Und wenn dann Politiker untereinander dirty-mäßig, schmutzig sich da bekriegen, wird das generell abgelehnt und das nutzt im Endeffekt überhaupt niemandem. Ja. Und es ist im Interesse der Demokratie besser, man fängt mit dem erst gar nicht an. Das ist aber jetzt leider so, weil wenn ich mir das ausschaue, was sich da gerade abspielt, und noch einmal, die Untersuchungsausschüsse kann man nicht immer mögen. Ja. Die Art und Weise, wie man sich dort unterhält, ist ein bisschen, wie soll man sagen, sehr erdig, ja, sehr. Ja, das muss man nicht wollen. Ja. Aber es hat schon die Chance, dass da ein bisschen ein Reinigungsprozess, man sagt Katharsis, dass man da irgendwie das einmal los wird und das einmal sagt. Und die Medien können das ja dann auch transportieren. Und die Medien sind genauso gerufen, nicht ein Verstärker von Dirty Campaigning zu sein, sondern da durchaus eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Und da bin ich der Meinung, da ist dann allen viel besser gedient, wenn man dieser Frage das auch so macht. Und dass jetzt alle auf dem Kickel losgehen, es gibt Punkte, wo man auf dem Kickel losgehen kann, das ist ja unbestritten. Ja. Aber wenn natürlich einer sagt, ich kämpfe gegen alle, ja, so, gegen alle Parteien, gegen das Establishment, gegen alle, dann braucht das sich auch nicht wundern, wenn dann alle gegen ihn kämpfen. Das ist, das glaube ich.
Schau, Josef, das wundert sich ja nicht, am wenigsten der Herbert Kickl selber. Denn wenn du so wie Herbert Kickl es mit dir, das mit diesem System es anlegst, und zwar im Sinne der Bevölkerung, und sagst, ich bin, da gibt es die Systemparteien, ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS, das sind Systemparteien, ich stehe auf der anderen Seite, ich bin der Herausforderer, dann ist klar, dass das System beginnt zurückzuschlagen. Und eins muss ich schon sagen, die anderen stehen nicht am Spielfeldrand und schauen zu. Also die haben schon ordentlich mit eingemischt. Sowohl die NEOS, als auch die Grünen, als auch die SPÖ. Also es ist nicht ganz so, die spielen da schon mit, weil sie alle Angst haben. Sie haben Angst um ihre Macht. Diese vier Systemparteien haben ja schon jetzt eine Koalition ausgepackelt gegen den Kickl. Und sie sehen sie jetzt in Gefahr, wenn der Kickl noch stärker wird. Und daher wird der Kickl ja kriminalisiert und mit Unterstellungen und mit Diffamierungen. Nur der Kickl ist aus einem anderen Holz geschnitzt, der hält das alles aus. Hat er ja heute auch im Parlament gesagt, wo er sehr offensiv war. Und jetzt nur zu einem Punkt, nämlich zum Dirty Campaigning. Wir wissen, was ist der gesicherte Wissensbestand? Ist der, wir haben eine ÖVP-Führung aus diesem Quartett des Grauens, Stocker, Hanger, Karner, Nehammer, die wissen, es ist aus mit ihnen. Und da gibt es dieses Bild des Elefant im Porzellanladen oder ein Ertrinkender, der gerade untergeht, haut halt alles andere auch noch zusammen und haut um sich. Und das ist es. Die haben jetzt das Motto, wenn wir untergehen, nehmen wir alle anderen mit. Ganz einfach, ist ja völlig klar. Die sehen am Horizont bereits eine Konkurrenzpartei. Es kommt, und wie das Amen im Gebet, können wir heute schon aus gesichertem Wissen sagen, eine neue bürgerliche Bewegung aus der ÖVP heraus. Zu dem kommen wir ja noch.
Halt mal spannend, im dritten Teil.
Halt mal spannend, im dritten Teil sprechen wir darüber, gibt es ganz was Neues. Und das wissen aber die auch schon, weil ich weiß es auch, wenn sie was wissen es die auch. Oder auch nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls kann man ja davon ausgehen. Und deswegen kämpfen die gegen jene. Und ich muss die enttäuschen, lieber Josef. Ich weiß, dass die ÖVP auch noch in ihrem Schmutzkübel einige Dreckbatzen gegen die SPÖ auch in der Hand. Ja. Also keine Sorge. Vielleicht manche sogar die treffen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Ära Kern anschaue in der Sozialdemokratie, Bundeskanzler, dann wird man sich die Frage stellen, wie waren denn die Connections des Herrn Bundeskanzler von der SPÖ Kern zu der Masalek-Gruppe? Und da gibt es gesichertes Wissen. Es war der Herr Kern, der schon in seinen ÖBB-Zeiten, als er ÖBB-Chef war, den Masalek dort eingeholt hat mit seiner Firma. Es gab diese Cyber-Security-Firma, die der Herr Kern rekrutiert hat, der war ganz dicke und eng mit dem Herrn Masalek. Mich wundert ja, dass das noch gar nicht diskutiert wird, aber ich garantiere, die ÖVP wird dafür sorgen, dass das kommen wird. Das ist die nächste Tranche dann, wenn es in den Umfragen vielleicht sich was verändert, dann wird als nächstes die SPÖ natürlich mit dem ein Problem kriegen und wird das verantworten. Und übrigens, ich weiß auch, dass gegen Babler bereits einiges im Kochen ist und die ÖVP-Schmutzküche auch gegen Babler losschütten wird. Wir wissen auch, was das ist aus seiner Vergangenheit. Da gibt es Demonstrationen gegen Israel und so. Also wir wissen es im Großen und Ganzen eh schon. Aber dieses Kabinett des Grauens, diese Viererbande in der ÖVP probiert es, weil sie es eine einzige Chance sind. Schau, sie haben keine Bilanz. Die ÖVP hat keine Bilanz, die sie dem Wähler vorlegen kann. Außer eine Bilanz des Scheiterns. Aber inhaltlich null. Und daher bleibt ihnen nichts mehr anderes, über alles hinzuhauen, zu diffamieren. So. Es wird ihnen nichts nutzen, ich behaupte. Also mit der Geschichte, dass sie nur diffamieren und nur Schmutzkübel werfen. Und der zweiten Geschichte, dass es eine zweite Partei geben wird, daneben geht die ÖVP Richtung Einstelligkeit.
Was ja unbestritten ist, ist, dass derzeit alle über Herbert Kickl diskutieren. Ja, Sie haben das immer gesagt, ob das gescheit ist, ist dann die andere Frage. Jetzt gibt es sogar eine neue Biografie von zwei Profiljournalisten. Also irgendwie Herbert Kickl ist so ein bisschen das alles überschattende Thema. Ist das gescheit, Ihrer Meinung nach, dass die Parteien vielleicht auch auf die Missstände und auf die Kritik gegenüber Herbert Kickl hinweisen? Oder macht man ihn dadurch nur stärker?
Ich fürchte, man macht ihn wahrscheinlich stärker. Es muss nicht sein, aber es könnte sein. Da kommt nämlich dieser Gag aus Kärnten, wo der Jörg Haider kandidiert hat und gesagt hat, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Mhm. So, das war die Botschaft damals.
Sehr guter Satz.
Ja.
Das Ankommen.
Ja, und das Gleiche wird natürlich, in Äther macht das der Kickl genauso. Und damals hat es viele Journalisten gegeben und auch politische Verantwortungsträger, die gesagt haben, das darf man nicht tun. Ja? Man darf den nicht dauernd in den Fokus der Medien geben, den Jörg Haider. Man muss versuchen, nicht totschweigen, aber einfach sachliche Auseinandersetzung und nicht mehr, und Schluss aus passt.
Aber es aber auch niemand gemacht.
Nein, nicht. Die Magazine haben ja mit nacktem Oberkörper am Wörthersee gesagt, wie er dort, glaube ich, Wasserski gefahren ist oder im Motorboot war.
So. Verkaufszahlen gesteigert.
Ja, der ist einfach ein Symbol.
Ich glaube, das
müsste
immer sehr gut verkauft, was ich bekommen habe.
Ja. Ist ja klar, der ist dann so ein Symbol geworden. Und alle haben gesagt, ja, irgendwas muss an dem ja schon dran sein, weil er so viel in den Medien ist. Das ist ja das. Und beim Kickl ist das Gleiche. Und was natürlich manchen... Ich würde mich viel lieber unterhalten, wie schaut die wirtschaftliche Zukunft Österreichs aus, wenn der Kickl wirklich Bundeskanzler ist. Ja? Wie schaut das aus? Im Detail, was ist das? Und wie schaut die soziale Verteilung aus? Was machen wir mit den Reichen, die sich da krumm und dämlich verdienen und keine Reichensteuer, keine Millionärsteuer? Und es gibt tausend andere Sachen. Nein, über das wird natürlich dann damit auch nicht diskutiert. Ja? Und vielleicht will die ÖVP gar nicht über das diskutieren. Die ÖVP glaubt, sie kann das machen wie im 19. Jahrhundert. Ja, da stelle ich mich hin, tue meine Instrumentarien einsetzen, mache jemanden schlecht. Beim Metternich war es überhaupt anders, die sind alle abkassiert, wenn die dann blöd geredet haben über die Habsburger. Aber das ist jedenfalls etwas, wo sie jetzt wieder... Zum Beispiel, ja, dieses, wenn dann der Karner, einer der begabtesten in der Vierergruppe, der Quadriger des Schreckens, hat gesagt, da gibt es so Gerüchte, da gibt es so Verdächtigungen. Und das tut er dann in einer Art und Weise sagen, wo schon der Satz Verdächtigung eine Art Hinrichtung und Verurteilung ist. Ja. Und ehrlich gesagt, das ist mir zu wenig. Ja, ich meine, es ist einfach zu wenig. Dazu bin ich zu lang dabei, als dass ich nicht unterscheiden kann zwischen schlecht machen und schlecht sein. Ja, das ist das Entscheidende. Wenn ich was am Tisch lege und sage, das ist es, was sind die Chats, was ist die Botschaft, wo ist der Staats... Welche Staatsgeheimnisse wurden hier verraten? Ja, ganz konkret, das hat uns unfassbar geschadet. Konzerne ziehen sich aus Österreich zurück. Wir kriegen keine Raketen geliefert, wenn wir diesen blödsinnigen Schirm da errichten wollen. Wenn das alles so ist, kann ich das anders diskutieren? Ich bin ja der Erste, der sofort, wenn ich was in der Hand habe, das nehme und sage, das geht so nicht. Ja. Aber wenn das in einem Wahlkampf dann so weitergeht, dass man dann nur diese Luftnummern abzieht, dann werden andere Parteien kommen und werden es abkassieren. Dann kommt dann der mit dem Engelsgesicht, der Dankl aus Salzburg, Kommunismus in einer anderen Gesichtsform. Ja, und die haben natürlich, da werden dann viele sagen, ich bin jetzt auch gespeist, ich will das alles nicht. Das kann dann auch den blauen auch was kosten, muss man dazu sagen, aber das kann den roten, das kann den schwarzen, kann allen was kosten. Ja. Jetzt haben die da in Innsbruck wieder fast 10% gekriegt. Jetzt, ich stelle es nur fest, ich tue es nicht bewerten, ich stelle es nur fest. Ja. Und das wird dann viel mehr ein Fluchtpunkt sein von Unzufriedenen, als wenn der mit der Bierpartei, den das Bier ausgeht und der mit dem Apfelsaft jetzt arbeiten muss, wenn der da glaubt, der kann da Stimmen gewinnen.
Aber ist das nicht wirklich die Gefahr, dass da derzeit ein eh schon sehr hohes Frustpotenzial gegenüber der Politik jetzt wirklich an die Spitze getrieben wird durch diesen Streit, der da tobt?
Absolut. Also da gebe ich dem Josef Schaap recht und jeden brauchst du nur hineinhören in die Bevölkerung. Streit wird nicht gewählt, ganz einfach. Ja. Nur in diesem Fall ist ja die Frage des Verursacherprinzips zu stellen. Es ist ja nicht die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl, die den Streit oder beziehungsweise den Konflikt begonnen hat, sondern es ist bewiesen und klar und nachvollziehbar, dass dieses Viererquartett des Schreckens aus der ÖVP als einzigen Weg aus ihrer Sinnkrise, aus der Bedeutungslosigkeit jetzt definiert haben, das Anschütten der Freiheitlichen Partei und des Herbert Kickl. Das ist der einzige. Es gibt ja kein anderes Thema. Übrigens, das betrifft ja alle Parteien gleich. Diese Systemparteien, ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS, haben ja nur ein Thema und das lautet, wie verhindere ich Herbert Kickl? Und jetzt ist die ÖVP da in Front gegangen und hat gesagt, wir schütten ihm halt einmal an, wir werfen einmal mit Dreck, beweisen können wir nichts, aber wir schütten ihm halt einmal an. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, immer dann, wenn man mit einem Finger auf jemanden zeigt, zeigen drei Finger auf sich selbst. Und deswegen muss die ÖVP aufpassen, weil das wird ähnlich wie bei der Ibiza-Geschichte dann am Ende gegen sie selber losgehen. Das wird so passieren, es beginnt ja schon, gegen sie selber loszulegen. Ich bin davon überzeugt, dass die Protagonisten, die noch keiner Wort gesagt von denen allen, von diesen unter Verdacht stehenden Spione, dass die einiges noch beitragen werden, auch zur Aufklärung, sowohl was SPÖ als auch ÖVP anbelangt, sofern man ihnen habhaft wird und sie einmal auch der Öffentlichkeit Stellungnahme abgeben können. Und es wird natürlich weitergehen, das Thema ist nicht vorbei, nur noch einmal, Streit wird nicht gewählt, ÖVP schadet sich damit, ÖVP diffamiert und vor allem, weil du gesagt hast, diskutieren wir doch darüber, und das wäre das Thema, wie schaut ein besseres Österreich aus, wie für den Menschen mit Empathie, mit Herz, wie schaut das aus? Also auf jeden Fall besser als jetzt unter einer ÖVP-Führung. Das können wir, glaube ich, beide beanspruchen, weil schlechter wie jetzt kann man es ja nicht machen. Und wenn du sagst, ziehen Konzerne oder Firmen derzeit aus Österreich ab, ja, passiert, ist ja bewiesen. Aufgrund des Nettokapitalabflusses in der Wirtschaft der letzten 5 Jahre. In der letzten 5 Jahre ÖVP-Regierung hat sich der Nettokapitalabfluss verdoppelt. Das bedeutet, ja, Firmen und Konzerne investieren ins Ausland, gehen ins Ausland, derzeit hauptsächlich am Balkan, weil es dort derzeit von der Produktion her, von den Mitarbeitern her am günstigsten ist, und machen dort schöne Gewinne. Die Gewinne fließen aber nicht zurück nach Österreich, sondern bleiben dort. Und das ist das Fiasko einer ÖVP-Wirtschaftspolitik, eigentlich ihr Hauptthema. Und um das zu kaschieren, um New Yorker Diskussion darüber zu beginnen, passieren dann diese Dinge mit Russland-Spionen, mit Spion und Spion, clever und smart, ja, wo jeder eigentlich drüber lacht. Und das ist der Punkt, mit ernstem Gesicht, ja, es ist eine Gefahr für die Staatssicherheit. Ja. Überhaupt keine Gefahr. Eine Gefahr ist, dass ihre Freundel in den Ministerien und in diesen Diensten immer mehr zum Zug kommen. Das ist ja die Gefahr, die ÖVP sieht, weil sie den Machtverlust erleiden muss. Und daher, glaube ich, ist das alles nicht gut und es sind alle beraten, aber vor allem würde ich es allen anderen Parteien wie der ÖVP, bei denen kannst du nichts mehr raten, wenn du mal so tief sinkst, zurück zu den Themen, die die Menschen bewegen. Warum haben wir so eine hohe Inflation? Warum haben wir noch immer so viele Migranten im Land? Warum haben wir noch immer so hohe Kriminalität? Warum ist noch immer keine Lehre gezogen aus den Grundrechtseinschränkungen der Corona-Zeit? Das sind die Themen, die die Menschen interessieren. Lassen wir die ÖVP sich suhlen im Dreck, in ihren Dreckkübeln à la Silberstein und machen wir eine konstruktive Politik. Das wäre der Appell eigentlich, wenn es Parteien ernst nehmen würden an die anderen Parteien. Ich bezweifle, dass das Grüne, NEOS, SPÖ auch so wollen. Weil, nochmal, die spielen ja damit, wissend, dass sie jederzeit selber in die Ziehung kommen können.
Differenzieren wollen wir. Ne?
Differenzieren.
Es ist der niederösterreichische ÖVP, es ist diese ÖVP.
Genau.
Es sind nicht alle, die so denken. Im Gegenteil, die kritisieren das, was die Quadriga.
Ein Missbehagen.
Ja, mehr als Missbehagen, ist überhaupt keine Frage. Ich muss regelmäßig sagen, Was kann so ein Geheimnisverrat gewesen sein? Vielleicht, dass die sagen dem Putin, du pass auf, der Van der Bellen hat über dich positiv geschrieben mit dem Birchl. Ja, oder was ist der Geheimnis? Ich will es endlich einmal wissen. Kann, ja. Nein, ich will es wissen. Ja, ja. Ich habe ja nichts. Wenn da irgendwas Relevantes ist, bin ich der Erste, der nach dem Staatsanwalt schreit oder Anklage, egal wer es ist. Ja. Also ich will da gar nicht umherum. Ich möchte nur einfach nicht unter Anführungszeichen einfach da wie ein Blätter sterben. Das ist doch uninteressant. Ja. Nein, aber die ÖVP muss aufpassen. Das sagen auch Kommentatoren in Zeitungen. Ja. Es wird am Ende des Tages der Satz, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, der kann die ÖVP, in dem Fall die niederösterreichischen ÖAB und die ÖVP, die dort die Führung haben, treffen. Wenn es nicht so ist, dann fällt wer andere in die Grube rein. Das ist ja für keine Frage. Ja. Aber Sie müssen jedenfalls da einmal nachlegen und müssen einmal sagen, ja, und mit den Systemparteien kannst du mich jetzt langsam in Ruhe lassen, mit diesen Systemparteien.
Ja, es ist mal,
wenn wir da beieinander sitzen, ja so. Die Vierer haben ja sowas von nichts gemeinsam. Das sollte ja dich ja mit Freude erfüllen.
Na ja, den Hass am Herbert Kickl haben Sie alle miteinander gleich, muss man schon sagen. Sonst würde er, darf ich das nur kurz einwenden, wenn Sie nicht alle miteinander dieselbe Basis des Hasses auf dem Herbert Kickl haben, weil der so gut in den Umfragen liegt und weil er das formuliert, was die Menschen bewegt, dann würden Sie ja nicht alle vier, und das ist die Basis dieses Systemparteien, alle vier sagen, niemals mit der FPÖ und Herbert Kickl. Das ja, ist die Verbindung.
Ich sage dir jetzt, warum die ÖVP jetzt einmal auf den Kickl losgeht und dann als nächstes werden sie auf den Babler losgehen.
Ja, natürlich.
Babler, das sind die Einzigen, die sagen können, wer Kickl nicht will, muss Babler.
Das sind Berufsdiffamierer.
Ja? Nein, das ist klar. Und daher, weil die das wissen, dass dann der Satz, wer Kickl nicht will, muss Babler wollen, kommt als nächstes der Babler dran. Und dann ist das Schlimmste, dann bleibt der Nehammer übrig. Ja? Ja, da sind ja alle, die halbwegs bei Sinnen sind, die sagen, das gibt es ja alles nicht. Und dann kann es passieren, dass andere Parteien oder andere Kandidaten plötzlich eine Rolle spielen. So etwas ist in anderen Ländern schon gewesen. Das geht ganz raus.
Geht sehr schnell, ja.
So schnell kann man gar nicht schauen. Und dann gibt es aber das, möglicherweise, wo die ÖVP dann überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weil ich will nicht wieder über Innsbruck reden, aber ist dort der ÖVP-Kandidat 10% und der Nicht-ÖVPler wird jetzt dort eine Rolle spielen bei der Koalitionsbildung, der Nicht-ÖVPler. Ja.
Aber es ist ein gutes Stichwort. Wir machen noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zurück und sprechen genau über das, welche Rolle könnte eine neue Partei, eine neue Liste bei der nächsten Wahl spielen. Da gibt es einige spannende Gerüchte, über die sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Sollten Sie unbedingt dranbleiben.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, willkommen zurück. Dritter Teil mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, welche Auswirkungen die Innsbruck-Wahl auf die Bundeswahl haben könnte. Und zwar nicht im Sinne von, wie das Ergebnis dort ausgefallen ist, aber was natürlich dort schon ein sehr, sehr spannender Trend war, ist, dass ein Kandidat, der völlig ohne Partei angetreten ist, ehemaliger ÖVP-Vizebürgermeister, nämlich Johannes Anzengruber, es auf Anhieb in die Stichwahl geschafft hat und die ÖVP de facto abgeräumt hat, muss man sagen. Und Sie haben am Sonntag, wir haben ja schon diskutiert am Sonntagabend darüber, gemeint, ob das nicht ein bisschen die Blaupause sein könnte, auch für eine bundespolitische Abspaltung der ÖVP.
Also es verdichtet sich dramatisch in den letzten Tagen. Es ist ja so, dass Österreich und vor allem Wien nicht so groß sind, dass man nicht relativ bald jedes Gerücht und auch die Verifizierung des Gerüchts sehr rasch von den Dächern und den Spatzen geflüstert bekommt. Und es war in den letzten Tagen, und auch Innsbruck hat dazu beigetragen, dass man zum Entschluss gekommen ist und man sieht, wenn man sich von der ÖVP abwendet, nämlich von der jetzigen Führung, kann man erfolgreich sein. Das ist das Innsbrucker Modell, denn der hat sich abgewendet und ist Zweiter geworden und ist jetzt in der Stichwahl. Dann unvergessen ist natürlich das Desaster in Salzburg. Das heißt, ihr habt zwei große Wahlen in zwei Landeshauptstädten, die für die ÖVP dramatisch ausgegangen sind. Und es zeichnet sich überhaupt keine Trendwende ab. Das heißt, man kann mit ruhigem Gewissen davon ausgehen, dass die EU-Wahl für die Volkspartei ebenfalls dramatisch schlecht endet. Warum soll sich das verändern? Die Partei ändert sich nicht. Die wird noch immer von diesen vier Figuren da repräsentiert, die ja keinen vom Ofen hervorlocken. Und daher kriegen jetzt alle Aufwind, die sagen, wir brauchen eine neue bürgerliche Bewegung. Und da ist gesichertes Wissen, dass es derzeit eine Gruppe gibt, die schon sehr weit ist, die nicht nur jetzt das Recruiting nahezu beendet hat, weil ehemalige Mitstreiter rekrutiert worden sind. Nein, mittlerweile sind nicht nur ehemalige politische Mitstreiter rekrutiert worden, sondern auch bereits die Mitarbeiter, die früheren. Hochinteressant, wir wissen, wir kennen da die Namen, sind aber alles Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, deswegen darf man den Namen nicht sagen. Aber es wird massiv rekrutiert, es werden Umfragen ins Feld geschickt, natürlich nicht von denen, damit man nicht draufkommt, sondern von einer XY GmbH, die keiner kennt, die plötzlich darüber Umfragen macht, wie würde es denn ausschauen, wenn sich eine Liste jenseits der ÖVP als Konkurrenzpartei gründen würde. Das ist vielleicht einmal eine Idee für einen Professor Beutelmeier, der könnte das auch mal in einem Chart abfragen. Denn ich glaube, dass da einiges zu holen würde und nicht nur das, ich glaube, dass das dann das Ende der österreichischen Volkspartei in der bisherigen Form wäre. Das muss man so sehen und ich sage auch, es beginnt ja in der ÖVP und ich wiederhole das, was ich am Anfang angeschnitten habe. Wir wissen aus Erzählungen und wir haben alle noch unsere Kontakte aus der österreichischen Volkspartei zu den vernünftigen Menschen, die es dort auch noch gibt, die derzeit orientierungslos sind. Wir haben einen massiven Streit innerhalb des ÖVP-Parlamentsclubs, weil die dort wissen, dass nach der nächsten Wahl die Hälfte der Mandate weg sein werden. Das heißt, es beginnt das Hauen und Stechen um die Plätze, sowohl auf der Bundesliste als auch vor allem in den Ländern. Also auf der Landesliste muss ja jeder, der auf einer Liste ist, kann er ausrechnen, naja, alles ab Platz 2 wird eng. 1 und 2 vielleicht, ab 3 bin ich nicht mehr dabei. Und da gibt es Frustrierungen, da gibt es Hauen und Stechen. Und für eine neue Partei dann natürlich auch die Variante, diese frustrierten Abgeordneten, die da nicht mehr drankommen, einfach aufzusammeln. Also das ist ja relativ.
Dass man das Kind jetzt auch beim Namen nennen, da steckt der Sebastian Kurz dahinter.
Also es wird berichtet, dass der Sebastian, das Lustige ist ja, der Sebastian Kurz ist ja mittlerweile, weil er ja gar so öffentlich ist, so leicht einschätzbar. Tun wir mal überlegen, immer dann, wenn der Kurz besonders in der Öffentlichkeit war, mit Filmen, mit Interviews, immer dann, wenn er quasi einen medialen Streifzug, wie auch immer, gezogen hat, hat er immer dementiert. Nein, das kommt auf keinen Fall, kein Comeback. Also ich glaube, spätestens am Tag 3, da hat er noch ein paar Interviews gegeben, nach dem Urteil, ist jetzt auch schon eine Zeit aus, wieso war er nicht mehr gesehen, abgetaucht. Das heißt, es könnte sein, dass er tatsächlich was arbeitet jetzt und an diesen Schrauben dreht, weil da brauchst du ja ziemlich viel Zeit, um das alles aufzubauen. Also es ist aber, so berichten mir meine Auguren, ein Problem noch, nämlich der Kurz ist jetzt selber noch nicht sicher, ob er sozusagen die Spitze dieser Bewegung sein wird oder ob er es einfach nur im Hintergrund organisiert und jemand anderen vorschickt, weil... Das weiß ich jetzt nicht, aber ich sage jeder... Wenn du heute eine neue bürgerliche Bewegung gründest und sagst, wir sind die eigentliche ÖVP und wollen diese Viererbande nicht mehr, also diese Stockers, Hangers, Nehammers, die alle gescheitert sind, kannst du jeden vorne hinstellen mit einer gewissen Breite, mit natürlich auch ein bisschen Geld und vielleicht den einen oder anderen aktiven Mandatar, den du natürlich auch brauchst, damit du bei den Fernsehdiskussionen dabei bist. Und das wird passieren. Es wird einige im ÖVP-Club geben, die jetzt schon wissen, also ungefähr die Hälfte weiß er jetzt schon, sie sitzt nicht mehr im Parlament. Das heißt, da gibt es Existenzängste, da gibt es wirtschaftliche Probleme. Na, solche kriegst du sofort. Du brauchst ja nur 5, die es unterstützen, dass du eine Liste einbringst, eine Wahlliste, eine wahlwerbende Partei. Und das wird funktionieren. Also es werden einige sich dann deklarieren. Ich weiß nur, und das ist eine sehr gute Quelle, 2 unabhängige voneinander, die miteinander nichts zu tun haben, ist immer das beste Zeichen, das, was dahinter ist. Es wird eine weitere Partei, davon bin ich fest überzeugt, geben. Und zwar voraussichtlich unmittelbar nach der EU-Wahl, weil dann wird es ja terminlich knapp, du musst ja dann noch Unterschriften sammeln oder auch nicht, je nachdem. Aber dann wird es wahrscheinlich losgehen, weil dann wird die Diskussion in der ÖVP beginnen und dann wird sie sich mit Schmunzeln an diese jetzige Spion- und Spion-Debatte zurücksinnen, weil an die wird sich dann keiner mehr erinnern.
Wie sehen Sie das? Glauben Sie, hat eine zweite bürgerliche Partei eine Chance bei der Wahl gegen die ÖVP oder hätte ein Sebastian Kurz mit einer eigenen Liste überhaupt eine Chance? Oder ist das, haben wir auch schon öfters diskutiert, bei einer Nationalratswahl ohne Struktur dahinter, ohne Parteiapparat, ohne Finanzierung, dann doch ein bisschen was anderes als bei einer beispielsweise Bundespräsidentenwahl?
Was ich gehört habe, ist eine gesicherte Information, dass noch am Wahlabend in Innsbruck Anzengruber mit Kurz telefoniert hat. Und das macht mich sehr hellhörig. Denn in Wahrheit bedeutet das, dass wenn einer Erfolg hat, jenseits der ÖVP, dann ist das etwas, wo der Kurz natürlich darüber nachdenkt. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist natürlich im Endeffekt, dass es jetzt noch einen Haufen an Kurzmandataren gibt, die durch den Kurz ins Parlament gekommen sind.
Richtig.
Ja, die meisten, sind, die ja, die ja. sind dort, die sagen, na Moment, Kurz hat es gegeben und Nehammer hat es mir genommen. Ja. Und zwar durch Misserfolge und durch Wahlniederlagen und so weiter. Und da muss ich sagen, die werden natürlich vielleicht sogar ansprechbar sein, dass die sagen, wisst ihr was, dann die 5, 6, 7, 8, 9, 10, die werden alle sagen, Kurz, wir machen einfach die Liste Kurz. Und Kurz ist ja nicht in dem Sinn eine traditionell bürgerliche Partei, sondern Kurz ist einfach Kurz. Die Botschaft des Kurz ist Kurz. Und ich kann mich noch heute erinnern, da im Parlament haben wir einmal eine Diskussion gehabt zu dem Ganzen und die haben alle nicht gewusst, was ist das Sozialprogramm, was ist das Wirtschaftsprogramm, was ist nichts. Kurz ist das Programm. Und Kurz ist der Erlöser, Kurz löst die Probleme, Kurz vermittelt Sicherheit, wohliges Gefühl, quasi kuscheln für die Zukunft.
Kurz wartet auch noch auf ein ausstehendes Urteil.
Ja, das wird möglicherweise insofern nicht beißen, weil wenn er eine Zustimmung der Bevölkerung hat, dann wird er es trotzdem machen oder auf dem Weg dorthin wirklich jemanden vorschicken. Also die Köstinger ist ja da, egal ob es schneit, regnet oder die Sonne runterbrennt, Köstinger ist immer bereit, sich in dieser Sektenbewegung zu engagieren. Und wenn das sozusagen eine Bewegung von Gläubigen ist, in dem Sinn, Bezug auf den Kurz, dann ist es wurscht, ob der jetzt dieses eine Urteil hat oder nicht, ja, mit der Falschaussage, sondern der wird möglicherweise wirklich kandidieren.
Es macht wahrscheinlich schon einen riesen Unterschied, ob dann vorne eine Elli Köstinger steht oder ein Sebastian Kurz
ja,
steht. Oder
aber
das macht den Unterschied, landen die bei 10% oder landen die bei 20%.
Das ist ja genau das Kalkül, das Kurz selbst überlegt. Wobei man das jetzt auch einschränken muss. Wir kennen die Erfolgsstory des Jungen, des neuen Kurz, mit dem Ende von, ich glaube, 37% waren es. Da sind sie ja alle einig, das weiß er, der Kurz ist ein Realist, das ist nicht mehr zu erreichen. Aber es geht um ein strategisches Kalkül, um ein strategisches Element, das die jetzige Führung in der ÖVP nicht hat. Denn die jetzige Führung der ÖVP hat kein strategisches Ziel. Sie wissen nicht,
überleben.
Wohin überleben und die ÖVP in die Bedeutungslosigkeit führen. Merkwürdiges Ziel, aber es schaut im Moment so aus. Denn was passiert denn im Moment mit dieser ganzen Anschütterei? Ist ja eine Nivellierung der gesamten Politik nach unten. Das heißt, es könnte ja unter Umständen am Ende rauskommen, dass die ÖVP überhaupt nicht mehr in der Lage ist, mit jemandem zu koalieren. Schon gar nicht in einer Zweierkoalition, möglicherweise auch gar nicht mehr in einer Dreierkoalition. Das heißt, dass sie auf jeden Fall den Kanzler verliert, ob das jetzt deshalb ist, weil der Kickl Erster wird oder weil sie nicht Dritter werden und dann vielleicht den Babler zum Kanzler machen müssen. Gott behüte. Aber das ist das strategische Dilemma der ÖVP. Und das sehen im Moment sehr viele. Und ich weiß, es ist eine Bewegung im Gang in der ÖVP, eine Absetzbewegung von diesem Quartett des Grauens. Das habe ich nicht erfunden, das wird in der ÖVP so genannt. Ja? Von diesen ganzen Ungusteln. Das kommt nicht von mir. Ich habe das nur immer noch. Diese Ungusteln, die da alle auf den Plafond treten, die ja alle so unglaubwürdig sind. Und das strategische Ziel ist, die ÖVP zumindest so stark zu machen, stark unter Anführungszeichen, sie werden trotzdem 10% verlieren am Ende. Ja. Aber trotzdem, dass sie im Spiel bleiben. Es geht nicht mehr um die Nummer 1 und es geht auch nicht mehr um 37%.
Es geht um Platz 2 am Ende.
Es geht darum, bleibt diese ÖVP überhaupt noch nach der Wahl im Spiel? Ist sie noch ein Faktor? Hat sie noch eine Bedeutung? So weit sind wir ja schon gekommen. Die ÖVP-Gruppe ist ja so weit abgewirtschaftet, dass sie in Gefahr läuft, überhaupt nicht mehr im Spiel zu sein, weil es mit einer ÖVP überhaupt nicht mehr ausgeht. Wenn die unter 20% fallen, sind sie ja weg. Das heißt, das strategische Ziel ist ja, eine Mehrheit zustande zu bringen, die in dem Land auch was bewirkt. Und da muss ich jetzt sagen, da kann man jetzt zum Kurz stehen, wie man will. Beide haben ihm da schon filetiert erinnern mit seiner Politik. Aber der macht, als so wie er jetzt aufgestellt ist, nur immer deutlich mehr Prozente bei einer Wahl als ein Herr Nehammer mit seiner Gruseltruppe. Der wird irgendwo schwimmen zwischen 25 und 28%. Und wenn er das schafft, über das...
Glauben Sie wirklich, dass das ohne Partei...
Ja, das glaube ich. Natürlich mit der ÖVP. Wenn er jetzt die ÖVP übernehmen würde, würde er eine eigene Partei gründen? Natürlich nicht. Ja. Weil dann teilt sich das sofort auf. Dann hast du eine 8% ÖVP und eine 15% Kurzpartei. Kann auch passieren, ja. Aber sein erstes Kalkül ist ja noch immer, die ÖVP zu übernehmen. Und da glaube ich, dass eine ÖVP unter der Führung Kurz bei all dem, was passiert ist, bei all der, diese ganze juristische Geschichte ist er bis jetzt gar nicht picken geblieben, weil dann die Richtergeschichte gekommen ist. Da rümpfen alle die Nasen, naja, der Richter, der war nicht wirklich objektiv. Das ist ja alles, schwingt ja alles nach.
Die Staatsanwälte sind auch weg mittlerweile.
Staatsanwälte sind weg, die Flucht aus der WKStA findet statt, da wird nicht viel überbleiben von dem Urteil. Und wenn es ihm gelingt, und nichts anderes von nichts anderes spricht, der Kurz wird kein Shootingstars mehr, das weiß er selber. Aber wenn es ihm gelingt, die ÖVP auf 25-26% zu bringen, immerhin um 5 Prozentpunkte mehr, wo sie jetzt ist, dann ist sie wieder im Spiel. Dann ist sie im Spiel um eine Koalition. Und der Sebastian Kurz hat keine Scheu vor einer Koalition mit anderen Parteien, auch nicht mit Herbert Kickl. Und das ist dann das Ziel, sie wieder im Spiel zu halten. Das ist eine reine, ist jetzt keine, ich heiße das weder für gut noch für schlecht, nur dass ich nicht falsch verstanden, dass ich nicht wieder Mails kriege, warum tust du den Kurz so? Nein, ich analysiere. Und ich glaube, objektiv gesehen, und jeder weiß, woher ich komme und was meine politische Ideologie ist, aber objektiv gesehen gibt es für die ÖVP überhaupt keine andere Chance, als diese jetzige Führung in die Wüste zu schicken und sich neu auszustellen.
Es gibt ja auch noch ein Szenario, dass nach der EU-Wahl doch noch die ÖVP, also sollte das Ergebnis, sage ich mal, schlecht ausfallen und Lobatka nur Dritter werden, dass die ÖVP sich doch noch entscheidet, auf den letzten Metern den Spitzenkandidaten auszutauschen. Sagen zwar derzeit alle, geht sich nicht mehr aus. Sie sagen ja immer, Magnus Brunner steht in den Startlöchern. Glauben Sie, ist die Chance nach wie vor vorhanden? Oder ist die ÖVP als ÖVP mittlerweile so festgefahren, dass die komme, was wolle mit Nehammer in die nächste Wahl?
Also, so weit professionell ist die ÖVP noch, dass sie nicht jetzt schon sagt, na, wir wissen eh, wer dann kommt und das ist eh nichts. Ja, wenn es so in eine Wahlbewegung geht, dass das eh nichts wird, können sie das Geld sparen und brauchen gar keine Wahlbewegung. Aber man braucht ja nur den Magnus Maximus Brunner beobachten. Ja, er hat ja bis jetzt immer schon so dieses extrem freundliche habt mich bitte lieb lächeln.
Ja. Derzeit ist er sehr zurückhaltend.
Ja, total, nur nicht beim Lächeln.
Naja, was du nur verlieren kannst in der
Diskussion. Ja, aber ich bin da. Das ist die eine Botschaft. Und habt mich bitte lieb, für den Fall der Fälle ist die zweite Botschaft. Mit den zwei Botschaften ist er am Reservebankerl. Und wenn dann der niederösterreichische RB sagt, so, das, wir sind verbrannt, ja, wenn man es bemüht oder auch nicht bemüht, je nachdem, wie man es sieht, und daher muss ein anderer kommen. Der Moment ist in der Tat die Europawahl. Ja, das ist völlig klar. Und da werden sie verlieren. Die Frage ist, an welchem Platz werden sie überhaupt sein? Wobei ich durchaus zutraue, es muss nicht der dritte Platz sein. Ja, die waren ja Erster. Aber ob die wirklich nur einmal Erster sind, das bezweifle ich heftigst. Ja. Vor allem, weil ich nicht weiß, welche Botschaft die da jetzt in diesem Wahlkampf haben. Wofür steht die ÖVP? Ja. Also das ist mir... Wobei, ich sage mal, der Wilimski, der da jetzt gerade antritt, der muss das auch erst in die Scheune bringen. Ja. Es ist einmal eine Umfrage, die er da hat, da ist er nach wie vor nach vorne. Also es werden die drei Parteien ziemlich eng beieinander sein. Und bei uns, der Andreas Schieder, bemüht sich da jetzt, gerade diese Frage der Fairness und der sozialen Gerechtigkeit in diesen Wahlkampf einzubringen. Ich persönlich bin der Meinung, das ist zwar alles richtig, aber du wirst um die berühmten Themen Frieden, Waffenstillstand, um die berühmten Themen Migration und wie setze ich das wirklich um, was die da jetzt beschlossen haben.
Aber
weil, ja. Weil die nämlich mit diesem Asylpakt, den die da beschlossen haben und der in allen wichtigen Fragen Interpretationsspielräume zulässt, noch keine Lösung auf den Tisch gelegt haben. Aber es ist zumindest einmal jetzt ein Versuch. Ja? Und jetzt ist die Frage, welche Lösungen. Und jetzt müssen alle Kandidaten und alle Parteien dazu Stellung nehmen. Du kannst ja das nicht einfach wegwischen und sagen, der Asylpakt, ja, das wirst du nicht mehr kennen, weil nämlich dieser Zuwanderungsdruck und Asylbewerbungsdruck viel zu stark ist.
Aber fällt euch nicht auf, mir ist aufgefallen, dass in den letzten Wochen die ÖVP nur mehr von diesen vier Personen überhaupt repräsentiert wird. Ja. Wahlkampfbedingt ein bisschen oder Lobatka, muss man ehrlich sagen. Ja, so. Aber ansonsten, du siehst und hörst von keinem anderen ÖVP-Politiker, die sind alle in Deckung. Von keinem Landeshauptmann, von keinem Regierungsmitglied. Dein lieber Freund Brunner ist, glaube ich, überhaupt auf Urlaub. Von dem hörst du
nichts. Der Goldberg ist weit.
Von keinen Abgeordneten, du hörst von niemandem, weil alle, die ein bisschen an Krebs haben, merken ja, dass das der Endkampf ist, der da geführt wird von diesem Viererquartett. Und alle, die noch ein bisschen eine längere politische Zukunft geplant haben, nach der Wahl, halten sie da natürlich zurück, weil sie sagen, das ist ein Amoklauf, ein politischer Amoklauf, der da gerade passiert. Von einem völlig abgehobenen Führungszirkel in der ÖVP gegen den derzeit führenden in den Umfragen. Ist so leicht durchschaubar. Und deswegen glaube ich, wir werden jetzt in der ÖVP noch einiges erleben. Vielleicht halten sie es noch bis zum 9. Juni. Glaube ich, wir werden es schaffen, es gerade noch. Ich meine, es war schon der erste Abgeordnete, gibt schon ein Video hinausgeposaunt, wie es in der letzten Clubsitzung zugegangen ist. Das wissen wir ja nicht. Also da gibt es schon einen, der schon geflötet hat, wie da gestritten worden ist. Ist ja völlig normal passiert, weil die alle Angst haben, dass kein Mandat mehr. Aber sobald dort die EU-Wahl vorbei ist und noch dazu mit einer ordentlichen Klatsche, die sich dort abspielen wird, weil die ÖVP von einem relativ hohen Niveau kommt, dann bricht ja dort alles auf. Also ich glaube auch nicht, dass das die einzige Variante derzeit ist, diese Kurzgruppe. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ja auseinanderbricht, dass sich dort noch aus der ÖVP heraus etwas bildet.
Die Wirtschaft.
Weil was kannst du denn heutzutage schon verlieren, wenn du gegen diese Truppe antrittst? Nicht viel, du kannst ja nur gewinnen. Und du kannst vor allem deine Mandate retten. Das Thema lautet, nach der Wahl rette sich wer kann in der ÖVP. Und das wird passieren. Also das ist so greifbar und wir sind erfahren, wir wissen, was da geht. Das zerbricht, und das, weil diese ÖVP auch keine Antworten auf die aktuellen politischen Fragen hat.
Jetzt ist ja die Frage, abseits von dem, was in der ÖVP passiert, ich meine, 13 Listen werden nämlich auch nicht antreten bundesweit, aber wir haben eine Bierpartei, die antreten will, wir haben eine KPÖ, die antreten will. Wer weiß, wer dann noch ins Spiel gehen will. HC Strache bringt sich
bei der Wienwahl.
Selbst ins Spiel bei der Wienwahl, aber dem ist alles zuzutrauen.
Naja, alles nicht.
Glauben Sie, dass wir da so ähnlich wie bei der Innsbruck-Wahl so eine Aufsplitterung auch bei der Nationalratswahl erleben könnten, dass da 7, 8 Parteien antreten?
Ja, also ich glaube das insofern nicht, dass die dann was reißen werden, weil du hast einmal die 4%-Hürde und die müssen sich auseinandersetzen mit dem Argument, eine Stimme für die KPÖ, eine Stimme für die Bierpartei ist eine verlorene Stimme. Ja, weil wenn die nicht reinkommen, hast du das gewählt, die haben 3,8% und das drückt sich nicht in Mandaten aus. Daher bleibe ich dabei, ernst zu nehmen sind die drei an der Spitze, plus die NEOS und die Grünen. Und wobei die Grünen auch schon hart daran arbeiten, möglichst tief runterzurutschen, das muss man auch sagen, also das ist unglaublich. Die werden eine Personaldebatte kriegen, weil die Lena Schilling, muss ich sagen, in der Pressestunde war jedenfalls so, dass sie mit Sicherheit wenigstens besser als der Kogler aufgetreten ist. Ja. Und der Brandstätter.
Schauen ja auch schon einige in den Schandlöchern.
Ja, natürlich. Und der Brandstätter ist kreativer als die Meindl-Reisinger, die sich zwar jetzt wieder bestätigen hat lassen, aber der Brandstätter ist natürlich, wie wir ja wissen, positiv ehrgeizig. Ja, der will einfach wirklich Österreich retten.
Und wollte auch schon OF-General werden.
Der wollte schon OF-General werden. Der wollte schon alles werden, was es überhaupt gibt am Markt. Popst nicht, Gott sei Dank. Ja, der Generalsekretär. Aber immerhin. Also das ist einmal in diesen Bereichen eine Debatte. Und bei der ÖVP wirst du möglicherweise rund um den 9. Juni dann die wirkliche Diskussion haben. Bei denen geht es dann rasch. Weil wenn es dann wirklich darum geht, dass sie bei den eklatanten Verlierer sind, dass sie wirklich, ja, dann gibt es ja so einen Aufstand von unten her. An sich ist alles, was unten ist bei der ÖVP, unendlich ruhig. Ich denke, die Nehammer haben es damals gewählt mit 100%, vielleicht waren es auch 105%, aber jedenfalls haben sie es gewählt. Aber wenn dann einmal die merken, der bringt es nicht, die bringen es nicht, ja, nicht nur ein Stück des Weges mit ihm gehen hast, ein Stück des Weges in die Arbeitslosigkeit oder in die Mandatslosigkeit vor ihm zu gehen, dann glaube ich, wird es dort rogelt werden. Und ansonsten bei den Sozialdemokraten momentan ist es bloß ein leichtes. Und die Frage ist, inwieweit es beim Kickl runtergeht, weil das Kalkül der ÖVP natürlich ist, Kickl runter, Babler rauf, dann Angst machen, sagen, wollt ihr wirklich Babler haben? Ja. So, dann werden, und wir haben eine Alternative für euch. Schaut euch an, da ist der attraktive Nehammer, der bis jetzt ja so irrsinnig unauffällig und wenn auffällig, dann wirklich auffällig agiert hat. Also da muss man, ich glaube, es werden im Endeffekt nur diese 5 Parteien wirklich ernst zu nehmen sein. Und außer die Liste kurz kommt, dann müssen wir abfragen, wie liegen die in der Bevölkerung. Und wenn der bei der ersten Umfrage schon bei 15-20% liegt, ist er total ernst zu nehmen. Und dann werden die natürlich das Spiel machen wie in Innsbruck, Turski kriegt 10% und sagt, willst du einen Hansengruber? Ja. Das ist klar. Dann wird die ÖVP sagen, weil jetzt die Fast-ÖVP oder die halbe ÖVP. Also ungefähr das ist die Regie. Da brauche ich gar nicht einen Spion in ÖVP-Zentrale. das spüre ich schon, wie das dort rennt.
Also zumindest die Frage, wollt ihr wirklich Herrn Babler als Bundeskanzler haben, ist eigentlich eindeutig mit Nein beantwortet von der Bevölkerung, weil 87% aufwärts in allen Umfragen sagt Nein. Pardon, dass ich das jetzt sage, aber es ist nur die Wahrheit. Also den will ja wirklich niemand haben, daher glaube ich, ist die Gefahr da sehr gering. Eine Aufsplitterung der Parteienlandschaft in mehrere Parteien ist politische und demokratiepolitische Normalität, gibt es in vielen Ländern mittlerweile, ist einfach so. Und ich habe jetzt da grundsätzlich auch nichts dagegen, wenn hier verschiedenste Gruppen sich bewerben. Ich sage, das ist eine Belebung der Demokratie. Am Ende wird aber das Duell so lauten, wie es jetzt ausgerufen wird, nämlich vier Systemparteien, die derzeit existieren, ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos, gegen den Herausforderer Herbert Kickl. Das ist das Match bei dieser Wahl. Alles andere ist nice to have, bewegt sich irgendwo zwischen Versenkung, 2% und Hoffnung, 4-5%. Aber es geht in dem Land eigentlich, worum geht es? Es geht um eine Wende. Und mit wem kann ich eine Wende erreichen? Doch nur mit jemandem, der das jetzige System, das uns alle in die Sackgasse geführt hat, nach Corona, nach der Inflation, das uns alle ein schlechteres und kein besseres Leben am Ende gebracht hat. Dieses System musst du beenden, das jetzt sich wehrt in den letzten Zügen mit Diffamierungen, mit Schmutzkübeln, das musst du überwinden. Und da ist der Herbert Kickl, der das auch formuliert als einziger, der übrigens auch demokratiepolitisch als einziger von diesen jetzigen fünf Parteien offen ist, indem er sagt, er grenzt niemanden aus, es ist die Demokratie. Der Wähler hat das letzte Wort, der Souverän spricht am Wahltag und dann wird man sehen, welche Koalition an sich ausgeht. Sagt er schließt niemanden aus. Die Viererbande mit Systemparteien sagen, ja, sie schließen eine andere Partei schon vor der Wahl aus. Das tut einer Demokratie nicht gut, das ist schlecht für die Demokratie. Und daher ist das schon mal ein Aufschlag, ein gewonnener für den Herbert Kickl. Wie das jetzt weitergeht, wird man sehen. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Menschen von diesen Spompernadeln da, von diesen Popperns nicht beeinflussen lassen, sondern dass es dann am Ende in einem Wahlkampf um die wirklichen Themen geht und dass man die ÖVP mit ihrer Schmutzkübelei links liegen lassen oder rechts liegen lassen soll, wie auch immer. Und um die Themen Migration, Inflation, Corona-Wahnsinn, Freiheit und Demokratie diskutieren soll und die besseren Ideen werden dann von den Menschen gehört und vor allem die besseren Kandidaten. Und vielleicht haben wir dann auch eine gemeinsame Basis, indem wir sagen, lass die ÖVP dort, wo sie ist. Man braucht sie ja eigentlich gar nicht.
Du, diejenigen der ÖVP, die das alles nicht wollen, was diese Quadriga dort zu verantworten, die werden die buchen als politischen Grabrecht.
Ja, ja.
Das machst du
ja
wirklich
nicht schlecht. Mache ich gern, ja.
Nein, das machst du wirklich nicht schlecht. Also ich höre da jedes Mal gern zu. Da.
Ja. Gut, vielen Dank. Wir sind für heute am Ende angelangt. Morgen geht es dann übrigens weiter mit unserer Umfrage der Woche. Wird spannend. Mal schauen, inwiefern sich die Schlagzeilen der letzten Tage dann auch bei der Umfrage ausgewirkt haben. Ebenfalls zu Gast morgen ist dann die Maria Rauch-Kallert. Da werden wir dann in der bekannten Dreierrunde die Umfrage von der Lasersfeld-Gesellschaft analysieren. Wie gesagt, für heute sind wir am Ende. Ganz kurze Werbepause. Dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.